Ganz herzlich willkommen heute Morgen. Ich freue mich ganz besonders, diesen Gottesdienst mit euch wieder einmal live zu haben. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr hier seid, weil nur vor einer Kamera zu predigen ist manchmal etwas schwierig. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema, nämlich wie kann man in einer solchen Zeit überleben? Habt ihr euch das auch schon gefragt? Wie lange geht das noch? Und damit auch verbunden die Frage, wie lange habe ich noch die Kraft, da drin zu leben? Ich bin mit dem Auto losgefahren heute Morgen und bin um einige Kurven gefahren und dann ist das Licht aufgegangen und ein Signal und es hat geheißen, nur noch 80 Kilometer und dann steht er vielleicht schon früher bei diesen Temperaturen. Genau. Und heute geht es also darum, wie kann ich überleben in einer solchen Situation. Beim Auto ist es relativ einfach, oder? Tankstelle anfahren, auffüllen. Im Glauben wäre das auch relativ einfach. Tankstelle anfahren, auffüllen. Genau. Aber ich möchte heute einige Dinge mit euch teilen, die mir sehr wichtig geworden sind, auch in den vergangenen Wochen und Monaten. Heute Morgen machen wir gemeinsam ein Survival Training. Leider kann ich mit euch nur die Theorie durchnehmen und die Praxis, die kommt dann spätestens morgen früh. Es geht also um ein Überlebenstraining für dich. Denn die Zeiten sind schwer geworden. Die Hoffnung, dass es mal wieder wird, wie vor etwas mehr als einem Jahr, die schwindet von Tag zu Tag. Wenn ich die Zeitungen lese, was in Amerika geschieht, was in Deutschland geschieht, was unsere Bundesräte sagen, und die Leute, die ungeduldig werden, meine Hoffnung schwindet. Der Staat gibt Milliarden aus für diese Corona-Hilfen. Und es reicht nirgendwo hin. Es gibt mehr und mehr Menschen, die zwischen Stuhl und Bänke fallen, die finanziell in große Not kommen, solche, die sich verschuldet haben und dann womöglich nur noch der Suizid als einzigen Ausweg sehen. Und die andere Situation, die ich mich frage, ich komme irgendwann mal in die Pension, wird es da überhaupt noch Geld haben, dass ich mich zur Ruhe setzen kann? Oder muss ich schauen, dass ich irgendwo einen Acker finde, um einige Kartoffeln anzupflanzen und Karotten? Manchmal wäre das die sichere Variante, als auf unsere Versicherungen zu vertrauen. Wenn Firmen aufgrund des Lockdowns nicht mehr arbeiten dürfen, können sie auch die Löhne nicht ausbezahlen. Und der Gewinn ist dahin. Und sie können keine Steuern mehr bezahlen. Und ich selber frage mich immer wieder, wie kann ich in einer solchen Zeit überleben? Und meine Familie kennt mich. Ich habe mir einige Pläne gemacht. Ob die dann funktionieren, ist ein anderes Thema. Aber das mit den Kartoffeln und Karotten geht in die richtige Richtung, glaube ich. Es geht darum, nicht aufzugeben. Wie können wir überleben? Und ich möchte dir diese Frage ganz am Anfang einfach mal persönlich stellen. Wie möchtest du überleben? Möchtest du Gewinner sein dieser ganzen Corona-Geschichte? Wie kann man Gewinner sein? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir Gewinner oder Verlierer, oder? Wer von euch möchte Verlierer sein? Das habe ich mir gedacht. Also ihr wollt alle Gewinner sein. Und dann kommt unsere fromme Rede, ja, nein, ein Gewinner nicht gerade, aber irgendwo so Es gibt nur die zwei Varianten. Entweder bist du Gewinner oder du bist Verlierer. Und Gott möchte was? Dass du Gewinner bist. Wie wird man Gewinner? Was meinst du?
Disziplin.
Üben.
Durchhaltewillen,
jawohl. Und ich sage euch ein ganz großes Geheimnis. Man muss sich überhaupt beteiligen. Es genügt nicht einfach zu warten, bis irgendwo irgendetwas geschieht. Ich muss mich am Kampf beteiligen. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, der uns vielleicht ein wenig weiterhilft. Lukas Kapitel 17, von Vers 3 bis und mit Vers 6. Seht euch vor, wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir schuldig wird und siebenmal zu dir kommt und sagt, ich will umkehren, sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sagten zum Herrn, gib uns mehr Glauben. Und der Herr aber sprach, hättet ihr Glauben wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus samt den Wurzeln und verpflanze dich ins Meer, und er würde gehorchen. Ich möchte diesen Text ganz bewusst an den Anfang stellen, weil in diesen Texten einige Geheimnisse drin, die wir erkennen können, dann im Laufe des Morgens. Aber kurz zusammengefasst, es geht darum, dass Christus uns auffordert zu vergeben. Und die Jünger realisieren, das ist so schwer. Gib uns den Glauben, dass wir vergeben können. Und der Herr spricht zu ihnen, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann wäre das Unmögliche plötzlich möglich. Vor einiger Zeit habe ich einen Film angeschaut. Ich weiß nicht, vielleicht kennen ihn einige von euch, vielleicht finden ihn auch einige, die ihn gesehen haben, relativ brutal, aber er hat mir etwas aufgezeigt. Der Film heißt Unbroken und er handelt vom amerikanischen Soldat Louis Zamperini, der in japanische Kriegsgefangenschaft gerät und dort auf brutalste Art und Weise misshandelt wird. Sein Leben hängt oft an einem seidenen Faden am äußersten Zipfel. Die Geschichte basiert übrigens auf einer wahren Geschichte, die von Laura Hillenbrand in einen Roman umgesetzt wurde. Und wenn ihr darüber googelt, dann werdet ihr finden, dass es zwei Filme gibt, die eigentlich zusammengehören, aber von verschiedenen Regisseuren. Der erste Film wurde von Angelina Jolie gemacht, 2014, sehr bekannt. Und da ging es eigentlich um die Geschichte von diesem Louis Zamperini. 2018 wurde eine Fortsetzung gedreht von einem etwas unbekannteren Regisseur, Harold Cronk. Der machte die Fortsetzung, quasi das letzte Kapitel dieses Romans, unter dem Titel Unbroken, Weg der Vergebung. Der erste Film spricht davon, niemals aufzugeben und an der Vision festzuhalten. Das Ziel immer vor Augen zu haben. Ich will zurück zu meiner Familie. Das war die Vision dieses Soldaten in all diesen brutalen Zeiten in der japanischen Gefangenschaft. Und der zweite Film spricht davon, den Feinden zu vergeben. Dieser Louis hat sich nämlich Jahre später, als er wieder nach Hause kam, bekehrt und hat gemerkt, irgendetwas ist in seinem Leben nicht in Ordnung. Er war traumatisiert, könnt ihr euch gut vorstellen, von all dem, was er erlebt hat, und er hat gemerkt, ich muss den Feinden vergeben. Und er ist zurück nach Japan, als alle diese Leute, die ihn im japanischen KZ misshandelt haben, noch im Gefängnis waren, und ist zu ihnen hin und hat ihnen vergeben. Und alle haben das angenommen, bis auf einen, Mr. Bird. Da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Aber es ist spannend. Die Vergebung hat eine solche Kraft und gehört neben dem, was wir vorhin gesagt haben, was dazugehört zum Siegen, eben auch dazu. Weil wenn wir das vergessen, dass Vergebung dazugehört und nicht nur der Kampf, dann haben wir etwas ganz Wichtiges vergessen. Und wenn wir nicht vergeben, glaube ich, werden wir immer auf der Verliererseite sein. Stärke unseren Glauben. Das war das, was die Jünger geantwortet haben geantwortet haben auf die Frage oder auf den Auftrag hin, dass sie 70 Mal vergeben sollen. Und ich möchte da einen zweiten Text dazu lesen, der mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden ist. Da steht in 1. Thessaloniker, Kapitel 2, 20 bis 3, 3. Ja, ihr seid unser Glanz und unsere Freude. Das sagt Paulus über die Thessaloniker. Also Paulus ist stolz auf die Gemeinde in Thessalonik. Da wir es nicht länger aushielten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben und sandten Timotheus zu euch, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes am Evangelium von Christus. Er soll euch stärken und zum Glauben ermutigen, damit niemand in dieser Zeit der Bedrängnis ins Wanken komme. Denn ihr wisst selbst, dass uns dies alles auferlegt ist. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein Text für heute. Zum einen ist Paulus natürlich stolz auf die Thessaloniker, freut sich darüber, sagt, hey, ihr seid diejenigen, wofür es sich zu leben und zu sterben gelohnt hat. Und dann sagte, wir sind zwar jetzt in Athen und wir haben es nicht lange rausgehalten und konnten nicht zuwarten, bis wir euch wiedersehen oder euch ermutigen können. Und weil das im Augenblick nicht geht, haben wir den Timotheus geschickt mit diesem Auftrag, euch zu stärken und im Glauben zu ermutigen. Denn ihr seid jetzt in einer Zeit der Bedrängnis. Und damit euer Glaube nicht ins Wanken komme, darum haben wir den Timotheus geschickt. Ist schon toll, oder? Jemanden zu schicken, der dich ermutigt. Jemanden zu senden mit einem kleinen Geschenk. Oder jemanden anzurufen. Ist ja heute möglich, das war früher nicht möglich, oder? Um ihn zu ermutigen. Und so denke ich, haben diese Gläubigen in Athen und in Thessalonik und wo immer sie waren, immer wieder auch das Ziel vor Augen gemalt bekommen durch die Briefe von Paulus. Und ich bin überzeugt, dass es auch heute ganz wichtig ist, dass wir das Ziel vor Augen haben. Und niemals es aus den Augen verlieren. Das war nämlich auch ein Geheimnis von diesem Zamperini. Er hat das Ziel nicht aus den Augen verloren. Sonst wäre er manchmal untergegangen oder hätte aufgegeben und wäre verloren gewesen. Aber er hat das Ziel vor Augen. Und diejenigen, die von euch mal Zeit haben und Lust, schaut mal diesen Film an. Vor allem auch den zweiten. Aber ihr müsst den ersten gesehen haben, damit ihr den zweiten verstehen könnt. Also, einige Regeln, die ich euch heute Morgen mit auf den Weg geben möchte, um Sieg zu haben. Das eine ist sehr einfach, das haben wir heute auch schon mehrmals gehört, never give up. Gib niemals auf. Glaube an das Gute, das Gott dir verheißen hat. Und glaube auch an das Gute, das in den Menschen drin ist. Auch in den Menschen, die deine Feinde sind, gerade jetzt. Schenk uns Glauben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Herausforderung. Das fordert auch mich heraus. Und ich bin dabei zu üben und ich bete für meine Feinde. Täglich. Und ich möchte nicht mehr, dass sie meine Feinde sind, sondern dass sie meine Freunde werden. Dass sie sich bekehren, dass sie umkehren und dass wir miteinander Gott loben und preisen können. Verrückt. Das braucht Glauben, oder? Das braucht Demut. Diesen Menschen eben auch zu dienen. Never give up, gib niemals auf. Gib auch nicht die Menschen auf, die in deiner Umgebung sind. Dein Nachbar mag noch so böse sein. Und deine Kinder oder Eltern oder weiß ich was können noch so sagen, sie wollen nichts von Gott wissen. Gott wird ihr Herz treffen, wenn du sie nicht aufgibst. Wenn du im Glauben und im Gebet und in der Liebe zu diesen Menschen stehen bleibst. Und damit kommen wir zum nächsten Schlüssel, der sehr wichtig ist. Gebet ist der Schlüssel. Prayer is the key. Im Gebet bleiben ist der Schlüssel. Und ich muss mich ganz ehrlich sagen, ich habe jahrelang das Gebet immer so zwischen mir und Gott empfunden und nicht Gebetsgemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Ich habe mich sehr gefreut über den letzten Gebetsabend, den wir hatten, mit Lawrence zusammen, und das war einfach toll. Denn wenn wir beten, sind wir nie allein. Selbst wenn wir alleine beten, ist Gott mit uns. Aber wenn wir in Gemeinschaft beten, dann sind wir zweimal nicht allein. Weil dann sind Brüder und Schwestern da, die sich mit uns verbinden und die eins werden über einem Anliegen. Wenn wir beten, sind wir nie allein. Und wenn wir mutig beten, eben auch um Feindesliebe, um Glauben zu haben, dort, wo der Glaube am Zerbrechen ist. Ich denke, da ist Kraft. Ich habe mir noch etwas aufgeschrieben. Aufgeben ist ein bequemer Weg für Feiglinge. Aufgeben ist ein bequemer Weg für Feiglinge. Und ich frage euch, wer von euch möchte ein Feigling sein? Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Ein Feigling will niemand sein. Also, geben wir nicht auf. Auch wenn unser Glaube gefordert ist. Widerstandsfähigkeit ist gefragt. Resilienz, sagt man heute modern. Sich der Situation entgegenstellen. Auch gerade die Situation, in der wir heute drin leben. Und nach guten Auswegen zu suchen. Und gute Auswege haben mehr mit Kartoffeln und Karotten zu tun, als mit Betteln. Versteht ihr das? Aber damit das Ganze funktionieren kann, müssen wir eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen. Nicht auf dem alten, ausgelaufenen Pfad zu laufen, wie tausende andere auch, sondern die Herausforderung anzunehmen. Und darum ist es für mich so wichtig auch, dass wir eben nicht alleine sind. Ich brauche einen Trainingspartner, Sparringpartner, sagt man, oder? Ich brauche jemanden, der mit mir unterwegs ist. Und ich weiß, der Sparringpartner Roger Federer, der spielt nicht Tennis um seinen eigenen Sieg. Der spielt Tennis, um Roger Federer zu trainieren. Und ich weiß, dass es zum Beispiel Langläufer gibt oder Sprinter oder weiß ich was, die haben einen Sparringpartner, der könnte für sich kämpfen. Aber der trainiert eigentlich den anderen nur und hilft ihm. Und darum sage ich dir, such dir einen Sparringpartner. Und wisst ihr, ich bin ja schon etwas älter. Ich bin gern ein Sparringpartner. Ich muss nicht mehr für mich kämpfen. Ich freue mich, andere anzufeuern, ihnen zu helfen, dass sie ans Ziel kommen. Und dabei passiert etwas auch bei mir, nämlich ich darf selber auch beteiligt sein am Sieg meines Partners. Genau, also, such dir jemanden, der dir hilft. Geh zu zweit, vielleicht sogar zu dritt oder noch mehr und bleibt dran. Weil das ist auch, was uns die Bibel lehrt. Wenn einer das Ziel aus den Augen verliert, kann der andere ihn wieder darauf hinweisen. Gemeinsam können wir uns auf den Weg machen. Eine weitere Regel für den Sieg ist, das haben wir schon gehört, ist das Vergeben. Wenn du nicht vergibst, trägst du eine Last mit dir rum, die dich hindert zu siegen. Im Militär mussten wir Rucksäcke tragen und Gewehre. So 40 Kilo im Rucksack und dann noch ein fast 25 Kilogramm schweres Gewehr vorne umgehängt. Und so mussten wir 20, 30, 40 Kilometer laufen. Und oft haben wir daran gedacht, aufzugeben. Aber ich kann euch sagen, wenn wir am Ziel waren und dann diese Gewichte abgelegt haben, dann fühlten wir uns wie neugeboren. Die Füße taten zwar noch weh, aber das Gewicht war weg. Und darum ist es so wichtig, dass wir eben immer wieder vergeben, dass wir in der Vergebung uns üben und uns dieser Last entledigen. Und ich denke, das ist eine der schwierigsten Dinge in unserem Leben, dem Nächsten zu vergeben, der so viel Schlechtes an uns getan hat. Und wir könnten eine Liste machen. Ich habe letztens mit jemandem WhatsApp ausgetauscht. Der hat gesagt, ja, da über das, was dieser Mann angestellt hat, könnte man einen Roman schreiben, einen Fortsetzungsroman. Wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber man müsste das nur umschreiben. Es gibt nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten, sondern schlechte Zeiten. Weil da so viel zu vergeben drin ist. Aber gerade das ist der Punkt. Und Vergebung befreit. Vergebung befreit zuallererst dich. Du wirst befreit, wenn du vergibst, für dich ganz persönlich. Du kannst diese Last ablegen. Du brauchst diesen Rucksack und dieses Gewehr nicht mehr zu tragen. Du brauchst kein Gewehr und du brauchst keinen doofen Rucksack. Du kannst einfach gehen. Also für dich, aber es ist auch eine gute Sache für dich und deine Familie und deine Freunde. Weil es verändert deine Art, mit den Menschen umzugehen, wenn du vergeben kannst. Und es verändert auch deine Beziehung zu deinem Feind. Du kannst ihm begegnen. Du kannst ihm einen schönen Tag wünschen. Ohne irgendwo Aggression in dir zu spüren. Darum ist es so wichtig, dass wir uns wirklich, wirklich vergeben. Und dort, wo das nicht geschieht oder wo du das nicht kannst, such dir Hilfe. Du brauchst einen Sparringpartner, der dir hilft, zu vergeben, damit diese Last, damit du diese Last loswirst. Genau. Es kann sein, dass du dich vielleicht schon längst aufgegeben hast. Vielleicht denkst du, ja, ich bin jetzt so und so alt und ich habe es immer noch nicht geschafft und ich bin immer noch mit meinem schweren Rucksack unterwegs und ich kann einfach nicht. Vielleicht denkst du auch, dass Gott mit dir nie zum Ziel kommen wird, dass du nie ein Sieger wirst. Wenn ich doch wenigstens irgendwo als Schuhputzer noch ins Reich Gottes komme, dann will ich mir daran genügen lassen. Der verlorene Sohn hat gesagt, ich möchte wieder auf den Hof meines Vaters kommen, auch wenn ich nur ein Knecht bin. Und der Vater hat ihn genommen und hat ihn eingesetzt wieder als Sohn, als Tochter, was auch immer. Vielleicht hast du dein Leben schon längst aufgegeben und wartest nur noch auf den Tod und hoffst, dass es irgendwie gnädig wird. Vielleicht hast du auch ein Burnout hinter dir und hast dich selber und dein ganzes Leben aufgegeben. Und vielleicht denkst du, ja, aus mir wird sowieso nichts. Ich möchte dich ermutigen. Heute kannst du den Kampf wieder aufnehmen. Und es geht nicht um deinen Kampf, es geht nur um deine Entscheidung. Gott wird für dich kämpfen. Aber es geht um deine Entscheidung und die Vergebung ist der Kern, um den Sieg wiederherzustellen. Solange du noch lebst, ist es Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Aber schiebe diese Entscheidung nicht hinaus bis morgen. Denn es könnte sein, dass du morgen bereits nicht mehr lebst. Das wissen wir nicht. Aber heute ist noch nichts verloren. Heute kannst du noch starten. Und das, was ich schon gesagt habe, du brauchst einen Sparringpartner, du brauchst jemanden, der dich unterstützt, der dich begleitet, der mit dir läuft, eine Meile, zwei Meilen, fünf Meilen, zehn Meilen, was immer gefordert ist. Und das sind Freunde, das sind Menschen aus deiner Kleingruppe vielleicht, das kann auch eine Gemeinde sein, welche an deinen Sieg glaubt. Glaubst du an deinen Sieg? Glaubst du an den Sieg der Menschen, die mit dir in der Kleingruppe unterwegs sind? Paulus schreibt seinem lieben Freund Timotheus im 1. Timotheus 6, 12: Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Ist nicht interessant, diese Übersetzung, oder? Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Die sind verbunden miteinander. Und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Paulus ermutigt seinen Freund Timotheus in dieser Art und Weise. Und das möchte ich euch heute Morgen auch zurufen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Nein, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Punkt. Und ich möchte langsam zum Ende kommen, noch einen einzigen Punkt anschließen und dann zusammenfassen. Was ist eigentlich die Funktion einer christlichen Gemeinde in diesem Zusammenhang? Ich rede von einer christlichen Gemeinde und nicht von einer klerikalen Struktur, der ein Haus gehört oder die Kirchenglocken oder weiß ich was haben, sondern eine christliche Gemeinde, die miteinander unterwegs ist. Was ist die Funktion einer christlichen Gemeinde in diesem Zusammenhang? Das eine, das wissen wir ganz sicher, das ist Matthäus 28. Eine christliche Gemeinde hat den Auftrag, Jünger zu machen, die wieder andere zu Jüngern 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 machen. Das ist das eine. Der zweite Auftrag ist, dass sie getauft werden, dass es vor der ganzen Welt sichtbar wird. Das sind Jünger Jesu Christi. Darum taufen wir nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen, um zu zeigen, das sind Menschen, die wissen sollten, dass sie Jünger Jesu Christi sind und den Auftrag haben, andere zu Jünger zu machen. Und dann haben wir in Matthäus 28 noch die Aufgabe, lehret sie, halten alles, was ich euch aufgetragen habe. Das ist der Sinn der Gemeinde, der Kleingruppe. Das ist der Sinn da, wo christliche Gemeinde auch wirklich stattfindet. Und wir haben das gelesen in 1. Thessalonicher 3,2, den Text, den ich vorgelesen habe, wo Paulus den Timotheus schickt an. Und da hatten wir ja den Punkt, den Glauben zu stärken. Das gehört zur Aufgabe einer Gemeinde, den Glauben eines jeden zu stärken. Und was ist das Gegenteil von Glauben stärken? Zweifel streuen, ja. Gar nichts machen ist schlimm genug, Entschuldigung. Wenn wir einander nicht den Glauben stärken, wenn wir schweigen, dann machen wir etwas falsch. Unsere Aufgabe ist, einander den Glauben zu stärken, und wenn wir das nicht machen, dann fallen wir halt eben ab vom Glauben. Wenn der Glaube nicht gestärkt wird, werden wir ganz von alleine schwach und alt und sterben. Wenn aber unser Glaube gestärkt wird, bis ins hohe Alter, dann werden wir leben. Das lasse ich weg. Wie stärkt die Gemeinde den Glauben? Das ist die nächste Frage, die ich mit euch anschauen möchte. Wie kann eine Gemeinde den Glauben stärken? Ja, also das ist Reden ermutigen. Predigen. Predigen. Ah ja, Predigen. Hat das mit Glauben stärken? Warum kommst du zur Predigt? Ist noch spannend, oder? So viele Christen sagen heute, ja, was soll ich in der Predigt? Habe ich schon 100-mal gehört. Die Geschichten von früher und so. Ich denke, da sollten wir ein neues Bild bekommen. Aber ich habe hier einige Punkte aufgeschrieben und die möchte ich mit euch teilen, weil sie mir wichtig geworden sind. Die Gemeinde stärkt den Glauben der Menschen, die anwesend sind, durch Sakramente im weitesten Sinn. Sakramente sind Dinge, die die Gemeinde von Gott bekommen hat, damit sie sie frei weitergibt an die Leute, die da sind. Das sind Sakramente. Und einige Sakramente kennen wir vielleicht. Eines ist die Taufe. Darum taufen wir Erwachsene. Das ist ein Sakrament. Etwas, das Gott uns geschenkt und beauftragt hat, es weiterzugeben, ohne dafür Geld zu nehmen. Ein zweites Sakrament, das ich denke sehr wichtig ist, ist das Abendmahl. Wir sollten wieder einmal Abendmahl feiern. Aber es ist etwas schwierig, in Corona müssen wir uns wieder etwas einfallen lassen. He? Also Elisabeth, merkst dir. Genau, nächsten Live-Gottesdienst. Das dritte Sakrament ist eben der Gottesdienst, da wo wir zusammen sind, da wo wir Gemeinschaft haben miteinander, da wo wir das Wort Gottes hören, da wo wir miteinander Gott anbeten, ihn preisen, da wo wir durch Zeugnisse und Berichte einander ermutigen. Das ist ein weiteres Sakrament. Dann das gemeinsame Gebet ist auch ein Sakrament, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das gilt auch ganz besonders für das Gebet. Und da muss ich sagen, habe ich manchmal etwas Sorge, was unsere Gemeinde betrifft, oder? Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber wir haben in diesem 21-Tage-Gebet, waren wir meist so 2, 3, 4, manchmal 5 oder 6 Leute. Ich denke, dass, nicht, dass ich das von euch verlange, aber es wäre für euch ein Segen, mit dabei zu sein. Und vor allem, wenn wir den Gebetsabend online haben, könnt ihr im Pyjama und mit Kaffee vorne dran sitzen, vor die Kamera, und wir beten gemeinsam. Und ich kann euch sagen, so ein großer Unterschied ist das nicht, ob wir hier zusammenkommen oder ob wir vor unseren kleinen Tablets sitzen. Ich weiß schon, einige von euch glauben mir nicht, aber diejenigen, die von euch mal dabei waren, hey, es ist 100-mal besser, vor dem Tablet mit dabei zu sein, als nicht dabei zu sein. Und ich kann euch sagen, ich hatte riesig Freude, wirklich Freude, gemeinsam im Gebet online verbunden zu sein. Genau, ein weiteres Sakrament ist sicher das Sakrament des Zuspruches, der prophetischen Rede vielleicht auch, wo wir einander eben die Ermutigung von Gott her zusprechen. Dann das Hände auflegen, das Segnen. Ist auch ein Sakrament. Und ein wichtiges Sakrament ist auch das Senden, dass wir die Menschen senden. Senden in den Alltag hinaus, das werden wir am Anschluss an Gottesdienst oder an die Predigt machen. Ich werde euch senden in den Montag hinein. Das gehört auch dazu. Und das ist nur möglich, wo eine Gemeinde, sprich eine Gemeinschaft von Jüngern Jesu zusammen ist. Noch einmal, das ist nicht möglich in einer Kirche, die sich nur klerikal versteht, wo die Leute hinkommen, hinsetzen, den Stuhl aufwärmen, wo ein Pastor irgendwo oder ein Pfarrer etwas spricht und dann gehen die Leute nach Hause und wenn sie zur Türe raus sind, haben sie alles vergessen. Erinnert euch daran, nehmt etwas mit. Ich wünschte mir auch, dass ihr von diesem Gottesdienst sehr viel mitnehmt. Ich möchte zusammenfassen. Wenn du nicht überleben willst oder wenn du nicht überlebst, dann wirst du sterben. Das ist einfach eine Tatsache. Du musst eine Entscheidung treffen. Du kannst nur überleben, wenn du dich entscheidest, Sieger zu sein. Sieger über deine eigene Faulheit vielleicht, vielleicht aber auch über die Umstände, die dein Leben schwer gemacht haben. Dein Leben ist aber nicht einfach umsonst schwer geworden, sondern weil Gott es zugelassen hat, damit dein Glaube wächst und damit du stark wirst. Wenn du den Kampf schon aufgegeben hast, dann nimm den Kampf heute wieder auf. Es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv. Und dann der nächste Punkt, kämpfe nicht allein, sondern such die Menschen, die mit dir unterwegs sind. Zum Beispiel eben in der Gemeinde, da kannst du alle diese Segenssakramente empfangen. Das wäre doch toll. Nächster Punkt, bleib dran bis ans Ende. Und wir haben heute Morgen gehört, dass es den Leuten im Tabea-Heim nicht so gut geht und wir alle werden einmal sterben. Das ist so. Und wenn wir das aus den Augen verlieren, und denken, wir könnten uns für die nächsten 2000 Jahre einrichten, dann geht das einfach nicht. Und Paulus lehrt uns da in 2. Timotheus 4, wo er über sich selber spricht und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, das Ziel erreicht und den Glauben unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zuerkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Und das ist mein letzter Punkt der Zusammenfassung. Freuen wir uns auf den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Freuen wir uns, dass wir herausgefordert sein dürfen, weil er uns würdig erachtet, auch diese Lasten zu tragen. Und er wird uns nie zu viel auflegen. Und, das vielleicht mein letzter Satz, wir sind berufen, mit Gott diesen Weg zu gehen. Und in diesem Sinne möchte ich einfach kurz beten, bevor Elsbeth wieder übernimmt. Wir wollen das Ziel nicht aus den Augen lassen und mit Gott vorwärts gehen. Und ich möchte euch senden in die nächste Woche. Und ich möchte euch berufen, Jünger Jesu Christi zu sein. Und ich möchte euch ermutigen, euch nicht mit weniger zufrieden zu geben, als mit dem, das Gott für dich vorbereitet hat, nämlich, dass du Sieger sein wirst. Und so kommen wir vor dich, Vater im Himmel. Du hast einen verlorenen Sohn angenommen. Dass ihm zugesagt, dass er nicht als Knecht bei dir arbeiten muss. Du hast ihn als Sohn angenommen. Und so kommen wir zu dir und bitten dich, dass du uns als deine Söhne und Töchter annimmst und dass wir festhalten an dem, was du uns verheißen hast. Herr, wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen dranbleiben. Wir wollen vergeben den Menschen, die uns Schlechtes getan haben, damit wir diese Last loswerden. Wir wollen uns ermutigen lassen durch die Gemeinschaft der Heiligen. Und wir wollen dranbleiben. Und so, Herr, sende uns in die kommende Woche. Sende uns dahin, wo du uns haben willst. Dass wir den Mund auftun und dass wir durch das Werk unserer Hände und durch das Werk der Liebe den Menschen deine Gnade verkündigen. So, wie du es jedem Einzelnen von uns auftragst. Danke, dass du mit uns bist und dass du gute Absichten hast. Und ich freue mich einfach, zu deiner Mannschaft zu gehören. Amen. Amen.